Damals hatte ich so eine Art Koppler-System, welches ich, im Prinzip war das so ein kleiner Kasten, den ich verbunden habe mit einem Tastentelefon. Und auf der anderen Seite habe ich dann halt diesen Kasten an das Laptop angeschlossen und Audacity als Aufnahmesoftware gestartet.
Zum Jahresende über die Feiertage liebe ich einfach Geschichten. Und da habe ich jetzt einfach mal ganz egoistisch von mir auch auf euch geschlossen und habe mir was ganz Besonderes für meine allerletzte Podcast-Folge dieses Jahr überlegt. Gerade auch, nachdem der Dezember ja voller knackiger, kurzen Tipps war mit meinem Adventskalender. Wenn du den übrigens noch nicht gehört hast, lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Und ich möchte euch heute in dieser Folge nämlich ein bisschen die Geschichte des Podcasts erzählen. Und da ich aber auch erst seit 2 Jahren so richtig tief in der Materie Podcast drinstecke, habe ich mir direkt Verstärkung geholt und Marco Sommer zu mir eingeladen. Marco hat nämlich bereits 2013 seinen Triathlon-Podcast gestartet, wo sich alles um das Thema, Triathlon nämlich dreht. Also ganz viele Sportthemen natürlich, auch auf jeden Fall mal reinhören. Und dadurch hat er aber schon sehr früh halt auch mitbekommen, wie der Podcastmarkt sich entwickelt, was alles so passiert ist und vor allem auch ja so die Geschichte, die wir einfach mal gemeinsam dann durchgegangen sind. Zum Beispiel, wer hat den Podcast erfunden, wenn man das überhaupt sagen kann? Was waren so die ersten Podcasts in Deutschland und wie einfach oder beziehungsweise schwer war es eigentlich damals, einen Podcast aufzunehmen oder zu starten oder vor allem auch Interviews aufzunehmen? Und vor allem ja hat Marco nämlich, was ich auch super spannend fand, nochmal so ein bisschen in seine Statistiken auch reinschauen lassen, wie sie sich entwickelt haben jetzt über die Jahre, was irgendwie auch nochmal ganz viel aussagt über den Podcast und die Geschichte vom Podcast. Also hör auf jeden Fall mal rein. Aber bevor ich dich jetzt nämlich endgültig in das Gespräch entlasse, möchte ich dich nicht nur noch mal ganz kurz an mein Weihnachtsgeschenk erinnern. Falls du dir für 2021 nämlich vorgenommen hast, endlich deinen eigenen Podcast zu starten, dann wird dir mein Podcast Kickoff Training perfekt dabei weiterhelfen. Dort bekommst du nämlich eine glasklare Anleitung, was du alles brauchst und wie du es vor allem umsetzen kannst und vor allem, wie du direkt von Beginn an in die Sichtbarkeit kommst und somit auch neue Hörer gewinnen kannst. Und wir sehen uns auch alle 2 Wochen zu einem Live-Q&A-Call, wo du halt auch wirklich nochmal deine Fragen stellen kannst und man sich so ein bisschen austauschen kann in der Community. Und jetzt kommt nämlich mein Geschenk. Bis Ende des Jahres schenke ich dir einen 20% Gutschein mit dem Code XMISS20. Also schau einfach mal am besten unter podcastmarketing.io/podcast-starten vorbei. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Geschichte des Podcasts. Herzlich willkommen, Marco. Schön, dass du hier bist heute.
Hi Paula, grüß dich. Hey, Einladung und freue mich mega, heute mit dabei zu sein.
Ja, ich mich auch. Deshalb steige ich direkt mal ein. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem du das erste Mal das Wort Podcast gehört hast?
Ja, kann ich. Und zwar, wo war das nochmal? Genau, das hatte zu tun mit einem iPod Nano in dem Fall. Das war im Prinzip so ein tragbarer MP3-Player, den ich damals in USA erstanden hatte. Und da war zum allerersten Mal so, wenn man das Rendelrad halt mir so durchgebrowst hat und die ganzen Funktionen durchgebrowst hat, da war auch zum ersten Mal so das Stichwort Podcast erwähnt. Ich glaube, das war 2006 oder so oder 2007. Und ja, da habe ich zum allerersten Mal dieses Stichwort wahrgenommen und war auch gleich neugierig und habe dann halt gesehen, welche Art von Podcast es damals gab.
Okay, also direkt eigentlich in iTunes hast du es dann quasi schon gesehen, dass es da irgendwie, da wurde es ja ziemlich früh gelistet, ne? Oder?
Ah, richtig, ja, genau. Und man konnte dann über iTunes dann entsprechende Podcast-Shows auf seinen Nano ziehen, die man dann halt während des Sports, bei mir war es halt so Laufen und teilweise auch Radfahren, wobei Radfahren jetzt eher weniger. Aber beim Laufen habe ich dann meistens mal Podcast angehört oder auch Musik angehört.
Und wo wir jetzt gerade bei dem Wort auch waren, ich glaube, so wie ich das gehört habe, ist es ja eigentlich dieses Medium an sich als allererstes gestartet mit der Benennung Audioblogging, weil es einfach so ein bisschen der Audioblog war halt. Und dann kam ja ziemlich schnell das Wort Podcast. Woher kommt der Begriff?
Gut, letztendlich, der sich aus Pod und Cast zusammensetzt. Pod im Prinzip halt angelehnt an den iPod als MP3-Player und Cast angelehnt an Broadcast, letztendlich halt so Radiosendung halt machen. Und Thema Audioblogging auch ganz interessant, weil zum Beispiel die Personen, die mich damals inspiriert haben, meinen eigenen Podcast zu starten, die hatten bereits so, ich glaube Anfang der 90er hatten die bereits Audioblogs gemacht im Punkto Triathlon. Und die sie dann später, also das ganze Thema Podcast so richtig aufkam, als sie dann ihre ganzen Files so Richtung Audio oder Podcast halt irgendwie geschoben haben, also einen eigenen Podcast-Kanal gestartet haben. Aber vorher haben die das ja im Prinzip so hands-on halt mit Audio gebloggt mäßig.
Ja, genau. Ja, genau. Und deshalb, das ist ja auch unser Thema heute, ein bisschen die Geschichte mal so ein bisschen durchgehen. Und Tim Pritloff, der ja auch so ein bisschen als der Pionier der deutschen Podcast-Szene gilt, der sagt ja auch, es gibt so diese drei Wellen des Podcasts. Das erste war 2004, als er wirklich entstanden ist. Das zweite 2014, als dann so, ja, die zweite Welle, als es so ein bisschen salonfähiger wurde, sage ich mal, dann noch 2017, 18, als jetzt wirklich so, als jetzt auch alle gemerkt haben, dass da was dran ist und es ist halt wirklich Mainstream geworden ist. Genau, 2004 habe ich gerade schon gesagt, das war so ein bisschen das Geburtsjahr und das war ja in den USA. Wie ist überhaupt der Podcast entstanden? Wo kam der her?
Gut, ich war damals live nicht dabei, leider. Und ich kann mich halt nur ein bisschen beziehen auf das, was ich auch selber damals recherchiert habe, als ich so mit dem Thema Podcast so in Berührung kam, als ich so selber die Idee hatte, halt meinen eigenen Podcast zu starten. Das war Ende 2012. Und das, was so damals meine Recherchen ergeben haben, war letztendlich das, ich meine, der Begriff Podcasting, der ist erstmals von Ben Hammersley, ist ein britischer Digitaljournalist, der das Wort Podcasting mal in einem Artikel, ich glaube, für den Guardian im Jahr 2004 erwähnt hat.
Also würdest du sagen, dass das sogar ein bisschen die Briten waren, die den Podcast so mit dem Namen erfunden haben, wenn das halt ein Brite war, der den Begriff das erste Mal wirklich verwendet hat? Kann man das ja fast so sagen, oder?
Ich sag mal, der Ben ist auf jeden Fall auf diesen Begriff gekommen. Allerdings das Format überhaupt, so auch die ganze Technik wurde, ja, meiner Meinung nach, oder das, was ich so gesehen habe, halt in den USA halt entwickelt und umgesetzt. Und ich meine, Tristan Lewis ist ein Franzose, der so als Erfinder des Podcasting gilt und der damals so das Konzept, ich glaube im Jahr 2000 war das so das Konzept, um Videos, Audios im Rahmen eines RSS-Feeds verfügbar zu machen, der das zum ersten Mal vorgeschlagen. Und dann kam halt so Menschen wie Dave Weiner zum Beispiel dazu, das als erster im Prinzip halt so auch in die Realität umzusetzen. Und ich glaube, später wurde es auch noch aufgegriffen vom MTV-Moderator Adam Curry, der auch dann so auf der Produzentenseite so als Pionier des damals zunächst sogenannten Audio-Bloggings halt erwähnt wird und die dann im Prinzip halt so die ersten Podcast-Shows halt nie richtig rausgebracht haben. Und so Recherchen damals, ich meine 2012, als ich mich damit befasst habe, waren auch, dass so im Sommer 2005 anscheinend auch so erotische Inhalte ziemlich hoch im Kurs standen im Bereich Podcast. Was dann aber dann relativ schnell von Apple eingegrenzt wurde.
Ja, genau, das stimmt. Das habe ich auch irgendwie gelesen, dass Apple dadurch dann halt eingeführt hat, was sie ja, glaube ich, heute sogar noch machen. Heute sagen sie einfach nur, ob man irgendwie eine freizügige Sprache oder so nutzt, ne?
Genau.
Diese Pornoschiene, das habe ich auch mitbekommen. Oder die hießen dann, glaube ich, sogar Porncast, oder?
Ja, genau. Wobei, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob so alles stimmt, was da so draußen in Wikipedia existiert, weil ich glaube, da würde ich vorschlagen, mal direkt an diese Person halt ranzutreten. Also mit Tristan Lewis zum Beispiel habe ich Kontakt aufgenommen über LinkedIn, der ist dort vertreten. Mhm. Und mit dem spreche ich Anfang 2021. Und einfach jetzt nicht im Rahmen eines Podcasts, sondern einfach generell, weil mich halt so interessiert, so wie er das damals gesehen hat und auch wie er so die Entwicklung halt mir jetzt innerhalb der letzten Jahrzehnte halt betrachtet.
Ja, mega spannend, auf jeden Fall. Okay, aber wenn wir davon ausgehen, es ist in den USA gestartet, die Amerikaner sind immer die Ersten mit allem und aber in Deutschland haben wir dann, glaube ich, auch ziemlich schnell nachgelegt, zumindest so der ein oder andere. So die ersten deutschen Podcasts, weißt du, was da so die ersten waren oder vielleicht auch, was du als erstes gehört hast, was so der erste deutsche Podcast war, von dem du mitbekommen hast?
Also den ersten Podcast, den ich in Deutsch gehört habe damals, war Schlaflos in München von Annik Rubens. Und ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube so 2009 oder 10 war das so roundabout. Und den habe ich recht häufig gehört auf dem Weg zur Arbeit oder auch auf dem Weg zurück insbesondere. Und dann habe ich bedingt durch den Sport, den ich seit mehr als 10 Jahren bereits ausübe, in dem Fall Triathlon, habe ich mich auch umgeschaut nach Content, Audio-Content in der Nische. Und da war zu dem Zeitpunkt leider so gut wie gar nichts in Deutsch, sondern mehr in Amerikanisch. Und das habe ich dann halt entsprechend auf meine Podcast-App halt geladen und dann entsprechend konsumiert, auf dem Weg zur Arbeit und zurück.
Ja, die Annik Rubens, das ist auch immer so der Name, den ich immer höre oder lese, wenn man halt so ein bisschen recherchiert, so erste deutsche Podcasts. Ich glaube 2005 oder so ist sie gestartet. Und dieser Schlaflos in München, ich habe den auch nochmal gesucht, weil ich hätte den halt so gerne mal gehört, ne, wie da so eine ersten deutschen Podcast klang, aber man findet den einfach nicht mehr. Aber wenn du sagst, du hast den mal gehört, worum ging es denn da eigentlich? Also was war denn da, wie waren denn die Folgen so?
Boah, das ist jetzt echt schon ewig her und ich habe den eine Zeit lang abonniert, sage ich mal. Ich habe das so in Erinnerung, dass die Annik das mehr so, oder dass die das halt mehr so als Audio, als Audio-Tagebuch halt irgendwie betrachtet hat. Und das waren teilweise Folgen, die auch so im Park aufgenommen waren, so ad hoc. Und Erfahrungen mit den Nachbarn und was weiß ich nicht alles, Erfahrungen mit ich glaube, ich weiß nicht, ob sie schon dem Zeitpunkt Mutter war oder so, aber auf jeden Fall war es recht persönlich. Und ich fand die Stimme sehr, sehr angenehm zu hören und fand auch den Inhalt unterhaltsam. Und ja, deswegen habe ich das eine Zeit lang angehört. Und ich hatte mich recht aufgrund dieser Fokussierung auf das Thema Sport bei mir, hatte ich mich dann halt mehr so dann darauf fixiert.
Ja, mega spannend. Auf jeden Fall finde ich total schade, dass der nicht mehr drin ist. Ich hätte ihn ja richtig gern nochmal gehört. Also ich finde ihn auf jeden Fall nicht mehr. Er ist auf jeden Fall nicht so in Apple. Oder vielleicht hat sie auch, weil sie hat einen neuen, also neu ist er glaube ich auch nicht mehr. Sie hat jetzt aber irgendwie einen anderen Podcast, Slow German oder irgendwie so, ich weiß nicht ganz genau, wie der heißt. Auf jeden Fall, da geht es, glaube ich, darum, wie du, also ein bisschen zum Deutsch lernen, aber da redet sie halt, also da sagt sie nicht, okay, spricht sie die Vokabeln runter, sondern es macht sie eher, dass sie da über irgendwelche Themen spricht, aber sehr langsam und deutlich, dass man halt, wenn man noch nicht so gut Deutsch kann, da halt auch mitkommt. Und vielleicht hat sie damals ja den Feed einfach übernommen und deshalb den quasi überspielt dann und deshalb gibt es vielleicht den alten nicht mehr, das kann natürlich sein.
Ja.
Aber genau, dann kam ja so ein bisschen die zweite Welle und da war ich zumindest 2014 auch noch überhaupt nicht an dem Punkt, wo ich einen Podcast gedacht habe, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wisst ihr jetzt auch gar nicht, wann ich meinen allerersten Podcast gehört habe. Ich glaube, das war eher so 2017 oder so. Aber 2014 gab es dann auf jeden Fall schon ein paar mehr Leute, die es, die Podcasts gemacht haben und auch die Podcasts gehört haben. Und so kam es ja auch du mit dazu. Ich glaube, in Amerika war halt so der Grund dieser Serial-Podcast, ne, wo halt so Geschichten journalistisch recherchiert, also wahre Geschichten irgendwie so rausgekommen sind. Und das war, glaube ich, so der Grund, weil der so durch die Decke gegangen ist, warum das in Amerika halt auch so abgegangen ist. Was ist da zu der Zeit hier in Deutschland passiert?
Also ich kam so selber zum Podcasting im Herbst 2012, also so vor knapp 8 Jahren, etwas mehr als acht Jahre. Und also ich fand es damals ziemlich schwer, an Content ranzukommen, der einem erklärt, wie man einen Podcast startet. Das war ziemlich schwierig. Ich hatte damals dann auch Kontakt aufgenommen zu Podcastern, die so in Deutschland aktiv waren, kam aber so gut wie nichts zurück oder teilweise auch ein bisschen Arroganz zurück. Fand ich schade. Und ich habe mich dann mehr so Richtung Amerika orientiert und hatte dort zum Beispiel einen Podcaster gefunden, den Cliff Ravenscraft, der damals einen Podcast gemacht hat namens The Podcast Answer Man. Und hatte auch eine super coole Website dazu, wo man sich im Prinzip sämtliche Informationen halt mir runterziehen konnte oder überhaupt sich schlau machen konnte zu dem Thema. Und der war auch Weil ich hatte gerade in der Anfangsphase hatte ich jede Menge Fragen, ja, weil ich hatte null Ahnung von der Technik, keine Ahnung, was ich für ein Equipment brauche. Und also das war super abenteuerlich und habe dann halt mit Cliff Kontakt aufgenommen und jedes Mal, wenn ich eine E-Mail geschrieben habe, kam innerhalb von wenigen Stunden halt Feedback aus Amerika zurück mit sämtlichen Tipps und es war echt super hilfreich und wir stehen heute immer noch in Kontakt. Also super genial.
Voll cool.
Und ja, also letztendlich, als ich so, gut, im Bereich meines Podcasts, das ist mehr so ein Interviewformat, wo ich halt Sportlern eine Plattform biete, über sich selber zu sprechen, über den Weg zum Erfolg, gerade so im Profisport, der ergibt sich nicht von heute auf morgen, das ist eine Reise. Und den, ja, da hatte ich einfach in der Szene mal nachgefragt, wer Lust hätte dazu, Interviews zu geben. Und da war relativ schnell positives Feedback eingesammelt. Aber dann hieß es halt irgendwie, was ist denn überhaupt Podcast? Und dann, als ich dann so selber halt begriffen hatte, was es ist, wo man es verfügbar machen kann, dann konnte ich es denen auch besser erklären. Und sie haben es dann auch relativ schnell begriffen, auch welche Möglichkeiten dadurch für sie selber, also für die Profisportler bestehen. Einfach, dass man halt mehr über sich erzählen kann, dass halt sogar auch Profis von anderen Profis gelernt haben, sozusagen. Und das wurde ziemlich gut angenommen in der Szene.
Und wenn wir jetzt einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, genau, du sprichst ja jetzt gerade von deinem Podcast. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, deinen eigenen Podcast zu starten? Von einfach Podcast-Konsument zu sagen, okay, hey, ich mache jetzt einfach mal das eigene Ding. Du hast schon gesagt, es war nicht gerade leicht, daran zu kommen. Also es war jetzt wahrscheinlich nicht so, dass du irgendwo gesehen hast, hier lernst du, wie ein Podcast startest. Okay, dann mache ich da mal mit. Sondern also was war deine Intention dahinter?
Also meine Intention war, ich war Triathlet seit 2007. Und hat mich immer für den Sport interessiert, hat mich auch für das Leben eines Profisportlers interessiert. Und in den Printmedien hat mir damals einfach das gefehlt, so dieser Blick hinter die Kulissen und auch die Journey halt eines Athleten zum Erfolg. Und ich glaube im Sommer 2012 war ich auf dem Weg von der Arbeit zurück, hatte damals das amerikanische Interviewformat im Triathlon gehört. Und irgendwann hatte ich mir die Frage gestellt, warum gibt's das auch in Deutsch? Man hat mich dann am Abend halt mir an den Rechner gesetzt, gegoogelt, ob es da schon irgendwas gibt und gab es noch gar nichts. Und dann nächste Suche war halt Podcast, wie macht man das? Da halt dann entsprechend Infos zusammengesammelt oder auch, wie eben schon beschrieben, Kontaktaufnahmen zu deutschen Podcastern. Und dann so alle Puzzleteile so ein bisschen zusammengesammelt. Bei Thomann habe ich damals auch angerufen, bei diesem Audioprodukthersteller oder Vertrieb letztendlich. Und hatte mich damals beraten lassen bezüglich Podcast-Equipment, Mikrofon. Und hat mir dann halt so ein Basis-Equipment, sage ich mal, zugelegt mit Mikrofon, mit so Aufnahmegeigen und sowas und Zoom. Ich glaube, H4N war das damals, ein Rekorder, und habe damit halt persönliche Interviews geführt. Und dann
wahrscheinlich richtige Podcast-Mikrofone gab es da wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Mittlerweile gibt es ja wirklich viele Mikrofone, die extra für Podcaster erstellt werden.
Ja, also ich habe damals, bin ich gestartet mit T-Bone-Mikrofonen, die so für Podcast recht gut geeignet waren. Allerdings habe ich im Zuge der Zeit festgestellt, weil die waren auf dem Tischstativ und da habe ich festgestellt, dass viele Gäste, die ich auch teilweise live bei mir zu Hause oder auch auf Events getroffen habe, dass die Angst hatten vor Mikrofon, vor dieser Aufnahmesituation überhaupt und dass die teilweise vor dem Mikrofon geflüchtet sind, was echt interessant zu beobachten war, was dann später aber doof war in der Aufnahme selber, ja. Einfach weil die so weit wegklangen. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube 2014, habe ich aufgerüstet in so Reporter-Mikrofone, die Gäste in die Hand nehmen konnten, einfach dass sie irgendwas zu tun hatten mit ihrer Hand, ja, und im Prinzip dann nicht mehr so der Drang war, vor dieser Situation zu flüchten. Interessante Beobachtung war das.
Gab es da damals auch schon Remote-Interviews oder waren das alles nur offline?
Also ich hatte ich hatte dann auch irgendwann die, ja, die mir ein bisschen hatte, oder ich hatte mich immer mal schlau gemacht, wie man auch Remote-Aufnahmen machen kann. Also ich hatte Gäste in Luxemburg, in Amerika zum Beispiel auch. Und ich habe damals gab es noch nicht so Tools wie Zoom oder jetzt Riverside oder andere Teile. Ich meine, heute, das ist wirklich Luxus, ja. Damals hatte ich so eine Art Kopplersystem, welches ich im Prinzip war das so ein kleiner Kasten, den ich verbunden habe mit einem Tastentelefon. Und auf der anderen Seite habe ich dann halt diesen Kasten an das Laptop angeschlossen und Audacity als Aufnahmesoftware gestartet, um dann dieses Telefonat entsprechend über Audacity aufzunehmen. Und das war aber ziemlich abenteuerlich, weil man hat erst im Nachgang, also nach der Aufnahme, hat man erst festgestellt, ist die gut reingekommen oder ist der Sound komplett übersteuert gewesen? Und da waren echt einige Aufnahmen ziemlich arg übersteuert, die man wirklich niemandem zutrauen konnte. Und so Tools wie Auphonic, also sowas gab es noch gar nicht. Von daher sind einige, ich glaube so 3-4 Aufnahmen sind leider in die Tonne gekloppt worden. Was mir natürlich echt leid tat für den Gast. Und wir haben dann aber später ein Follow-up gemacht, als die Technik dann soweit war. Oder wenn ich halt die Person dann auch face-to-face gesehen habe. Und aber das war schon ein bisschen abenteuerlich. Also für jeden, den es interessiert, kann ich ja mal einfach ein Foto machen, was ich dann halt demnächst mal vielleicht auf LinkedIn poste, um halt zu sehen, wie die Technik damals aussah.
Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir dann mal in den Post mit ranhängen für diese Folge. Das ist bestimmt ganz spannend. Und vor allem, was ja bestimmt auch schwierig war so das, wie kriege ich es überhaupt raus? Also es gab ja wahrscheinlich noch keine wirklichen Hoster, ne? Wie kriege ich es überhaupt zu iTunes rein? Worüber haben die Leute am Anfang hauptsächlich Podcast gehört 2014? Weißt du das? Kann man das sagen?
Ja, also das war schon so, dass halt Hoster existierten. Also ich habe damals Podhost als Hoster gewählt. Im Prinzip ähnlich wie podcaster.de heutzutage oder Podigy. Und damals war halt Podhost für mich so das ansprechendste Angebot. Und da gab es halt schon die Schnittstelle zu Plattformen wie Apple. Also Spotify kam ja später. Und auch so Plattformen wie Stitcher und Deezer und sowas, die kamen alle später. Stitcher war, glaube ich, kam irgendwie, weiß nicht, 2014 oder sowas hinzu. Auf jeden Fall, Apple war damals schon verfügbar. Und dann habe ich auch den Podcast noch bei mir auf der Website eingebunden mit einem Player. Und das hat eigentlich schon relativ gut funktioniert. Aber ja, dennoch von den Möglichkeiten und auch von der Auswahl an Hostern hat man heute natürlich eine viel, viel größere Auswahl.
Und hast du irgendwie deinen Podcast promoted, deine Folgen promoted, oder war das damals einfach auch so, okay, ich veröffentliche mal, es gibt ja noch nicht so viele und die Leute, die sich für Podcasts interessieren, werden den schon relativ schnell sehen?
Also promoted habe ich den Podcast gleich von Start an über Facebook und ich habe eine eigene Facebook-Page und dann auch über meinen eigenen Facebook-Kanal. Und dann auch über Twitter habe ich das ebenfalls promotet. Und dann halt, ja, wie gesagt, Traffic auf die Website gelenkt, weil viele Leute das auch zu der Zeit noch weniger über Mobile gehört haben, sondern teilweise halt auch während der Arbeitszeit über einen Rechner, ja, über einen Desktop-Rechner und so weiter, die dann direkt auf die Website zugegriffen haben. Also ich denke mal in den Mittagspausen.
Also du hattest auch deinen Podcast auf der Website, richtig? Ja, also man konnte den auch auf der Website über den RSS-Feed hören dann?
Ganz genau, ja. Und damals gab es auch schon so einen Player wie, ich glaube, Blueberry. Im Prinzip so ein WordPress-Plugin, was man halt verwenden konnte, um dann halt Audio verfügbar zu machen auf der Website.
Und dein Podcast, der ist jetzt ja schon 7 Jahre alt dann, wenn du 2013 gestartet bist. Würdest du da irgendwelche bemerkenswerten Situationen jetzt sehen in den, ja, auch so in den Statistiken oder so? Sieht man da irgendwie dann so, dass 2017 oder irgendwie, dass da nochmal so ein Ansturm kam oder hat sich da irgendwie, oder war gerade am Anfang das vielleicht extrem, weil es da einfach noch nicht so viel Konkurrenz gab oder so? Oder das würde mich mal interessieren, ob man da irgendwie so eine Linie, okay, du hast wahrscheinlich nicht von 2013 jetzt die gleiche Statistik, weil du ja wahrscheinlich auch nicht immer beim gleichen Hoster warst und so, aber kann man das trotzdem vielleicht so ein bisschen zusammenfassen?
Ja, also als ich Genau, am 24. Februar 2013 ging der Podcast mit 5 Folgen on air und am Ende des ersten Tages hatte ich 25 Downloads oder so. Das fand ich schon klasse, weil ich bin komplett ohne Erwartung gestartet. Und das hat sich dann im Zuge der Zeit auch mit jedem neuen Interview kamen neue Gäste on board, neue Hörer on board, sage ich mal, die dann überhaupt auch so das Thema Podcast für sich halt immer mehr entdeckt haben. Und ich sag mal so, den ersten richtigen Boost habe ich dann so festgestellt, so 2014. Ich weiß noch genau, ich habe an Ostern 2014 ein Interview rausgebracht mit einem ziemlich bekannten Profisportler im Bereich Triathlon aus Deutschland. Und da war innerhalb von 24 Stunden war auf einmal vor 5 oder vor 6 Wochen der Downloadzahlen da. Und das ist, auf dem Niveau ist es dann auch geblieben. Also auf diesem neuen gesteigerten Niveau. Und mit jeder Folge, die ich dann rausgebracht habe, dann kam immer mehr dazu. Und ja, ich sag mal 2017 habe ich dann, gut, im Zuge des Umzugs nach Frankreich habe ich ein bisschen Pause gemacht und nach dem Umzug, ich glaube Februar 2018, habe ich dann fortgesetzt und da habe ich dann auch nochmal einen richtigen Boost verspürt, einfach weil A, mehr Podcasts in der Nische Triathlon on Air waren zu dem Zeitpunkt bereits, ich glaube 2, 3 weitere, die dann natürlich auch dann halt die Hörer neugierig gemacht haben, so nach dem Motto, jetzt höre ich da rein und dann höre ich auch mal in den anderen rein. Und da kam auf einmal auch so Feedback, so nach dem Motto, hey, ich habe da reingehört, aber ich wusste noch gar nicht, dass du auch bereits seit 2013 on Air bist, ja. Und darüber kamen auch neue Hörer.
Entschuldigung, finde ich einen super spannenden Punkt, dass du auch sagst, dass quasi Podcast mit dem gleichen Thema, das quasi noch ein bisschen angefeuert haben, ne? Das ist halt, dass man nicht sagt so, oh, weil das ist ja ganz oft heute höre ich das immer so, ja, es gibt ja schon einen Podcast zu dem Thema, kann ich jetzt nicht mehr starten. Klar, es ist halt nochmal eine andere Situation, aber dass das halt auch gerade von Vorteil sein kann, dass man sich auch zusammentun kann oder jeder ja auch irgendwie dann so nochmal eigene Aspekte reinbringt und seine eigene Persönlichkeit ja auch reinbringt, ne? Und dass es halt dir eher geholfen hat, dass noch mehr Podcasts in deiner Nische dazukamen. Das finde ich echt spannend.
Ja. Ich habe auch jeden, okay, die meisten Podcaster kannte ich auch teilweise selbst, also persönlich, weil ich sie größtenteils auch schon selber vom Mikro hatte im Vorfeld. Und also ich habe jeden wirklich gratuliert dazu, endlich dabei zu sein. Und ich habe mich einfach gefreut, dass ich mal endlich nach zig Jahren alleine in den Charts in der Nische Triathlon nicht mehr alleine war. Und das hat mich mega gefreut und cool. Ich habe das nie so als Competition angesehen oder so, sondern eher als komplementär, ja. Weil, wie du schon sagst, jeder Podcaster bringt so seine eigene Nuance rein, seine eigene Persönlichkeit und von daher auch ein Hinweis an dich da draußen, mit der du vielleicht drüber nachdenkst und dich vielleicht ausbremst und nach dem Motto, aber es gibt schon so viele. Nee, aber es gibt keinen mit deiner Stimme, mit deiner Einstellung, mit deinem Thema, mit deiner Meinung dazu. Und von daher starten, einfach starten.
Genau. Ja, genau. Und heute ist es ja echt so, dass auch der letzte Podcast-Kritiker sich eigentlich jetzt nicht mehr davor verschließen kann, dass ein Podcast halt kein Nischenmedium mehr ist, sondern einfach Podcast Mainstream geworden ist. Wir haben jetzt, kamen jetzt gerade im Sommer auch eine Studie von Gold Media raus, 10,4 Millionen aktive Podcast-Hörer in Deutschland. Und laut Spotify sind auf Spotify gerade 40.000 deutschsprachige Podcasts. Also da ist halt richtig viel los mittlerweile und es werden ja irgendwie täglich mehr. Ich glaube, es gibt halt auch viele, die dann irgendwie wieder liegen bleiben, die halt nach 5 bis 10 Folgen wieder aufhören. Aber trotzdem passiert da auf jeden Fall super viel. Was würdest du jetzt mit der ganzen Erfahrung, mit dem ganzen Blick, den du mittlerweile hast, auch auf dem Podcast und diese ganze Podcast-Geschichte, was aus welcher Sicht siehst du denn heute den Podcast? Findest du, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt oder sagst du, ach, es wird alles so ein bisschen zu sehr vermarktet oder genau, was ist da so deine Einschätzung?
Also das Thema Vermarktung finde ich eigentlich ganz gut, weil letztendlich ist auch das so die Botschaft, die ich damals bereits 2013 an potenzielle Showsponsoren ausgesprochen habe, dass halt die Werbebotschaft eigentlich forever draußen bleibt, ja, es sei denn, man löscht halt den Podcast raus aus seinem Feed und im Prinzip eigentlich das beste Medium überhaupt, weil ich meine, wenn du es vergleichst zu Printmedien zum Beispiel, zu einer Zeitschrift und zu einer Ad, die da drin platziert ist, meistens wird die einfach überblättert und den richtigen Werbeeffekt kann man jetzt daraus auch nicht unbedingt feststellen als als Werbetreibender, sage ich mal. Und das ist beim Podcasting schon eher der Fall, weil du einfach feststellen kannst, okay, so und so viele Leute haben das angehört. Wenn du es dann mit einem entsprechenden Code versiehst, dann kannst du auch darüber tracken, ob darüber auch Sales reingekommen sind, ob Leute, was weiß ich, Newsletter abonniert haben oder sowas. Und das ist deutlich interessanter. Und wie gesagt, Werbebotschaft bleibt eigentlich dauernd draußen. Und beim Print, ja, wird's überblättert, das Magazin landet im Regal oder auf der Toilette als Lektüre oder schlimmstenfalls im Müll. Und das ist natürlich schade, aus Werbersicht, ja. Und von daher finde ich das eigentlich ganz gut, dass halt im Bereich Podcast Werbung jetzt mehr Action drin ist. Das, ich würde so sagen, im Vergleich zu Amerika liegen wir so 2 Jahre zurück ungefähr. Also in Amerika gab es das schon früher. Und also zum Beispiel auch bei mir Triathlon Podcast. Der erste Showsponsor war bereits nach wenigen Folgen 2013 drin und hat das Thema auch ziemlich gut gefunden. Und dann 2014 kamen neue Partner hinzu und so hat sich dann daraus letztendlich halt ein profitabler Business Case entwickelt. Also ich finde das.
Okay, krass. Dann von der
Entwicklung her finde ich es eigentlich cool.
Dann bist du, glaube ich, auch einer so der ersten deutschen Podcasts, der wahrscheinlich auch gerade so dieses Vermarktungsthema auch mitgenutzt hat, ne? Also, wenn ich das immer so höre, gerade von dieser 2013-12 Welle, dass da eher die Podcaster schnell sagen so, Podcast-Werbung von Dritten kommt für mich nicht in Frage. Und dass das jetzt eher so die neue Welle ist, sag ich mal, die dritte Welle, die dafür offen ist. Und das finde ich spannend. Wann hast du das erste Mal Werbung in deinem Podcast geschaltet?
Ich glaube, das war, also zumindest, ich glaube, innerhalb der ersten 10 Folgen hatte ich bereits den ersten Sponsor drin, ersten Partner drin. Und das war ein Deal über mehrere Folgen. Und später kam dann ein Rennveranstalter hinzu, der über mehrere Jahre halt den Podcast oder dort Werbung platziert hat. Dann auch ein Sportartikelhersteller. Aktuell ist zum Beispiel ein großer Indoor-Bike-Hersteller, in dem Fall Schwinn, wenn ich das sagen darf. Und also letztendlich, ich achte halt drauf, dass halt die Partner auch wirklich zur Audience passen. Dass es nicht die Audience halt verwirrt, so nach dem Motto, was ist denn das, ja? Weil über die Zeit hat sich natürlich auch ein Vertrauen aufgebaut und auch wirklich viele persönliche Kontakte mit den Hörern. Wenn ich auf Sportveranstaltungen gewesen bin, sind einige Hörer auf mich zugekommen und haben mich angesprochen und Feedback gegeben. Und das mache ich auch regelmäßig, dass ich halt Hörer immer so einlade, sich mit mir persönlich auszutauschen. Einfach, dass ich auch so näher an der Zielgruppe dran bleibe. Weil ich meine, einfach, dass man den Touch halt zur Zielgruppe nicht verliert. Und dass man dann auch, teilweise ergeben sich auch dann Vorschläge seitens der Hörer, welcher Partner als Werbepartner Sinn machen würde. Oder teilweise bringen die auch selber eigene Ideen rein und Kontakte. Also da hat sich eine richtig coole Community entwickelt und der ich auch heute auf diesem Weg nochmal Danke sagen möchte.
Voll schön. Sehr cool. Vielleicht nochmal zum Schluss. Was würdest du Unternehmern oder auch Unternehmen heute mit auf den Weg geben, die jetzt gerade überlegen, einen Podcast zu starten? Worauf sollten Sie achten?
Die sollten auf jeden Fall darauf achten, dass Podcasting erfordert ein bisschen Arbeit, sowohl in der Vorbereitung, in der Aufnahme und auch in der Nachbearbeitung, also was die Vermarktung dann später angeht. Weil was ich heute häufig auch in den Charts sehe, hast du vorhin auch schon erwähnt, viele Podcasts bleiben so bei Folge 5, 10, ich glaube Statistiken sagen so bei Folge 7 und spätestens 13 sind so die Barrieren. Und die Podcasts, die darüber hinausgehen, die haben sich auch im Vorfeld gute Gedanken gemacht, weil es ist schon Arbeit. Ich meine, wenn ich dich frage, wie viel Arbeit damit verbunden ist, kannst du es mit sicher bestätigen und ist bei mir nicht anders. Und das muss man halt, dessen muss man sich bewusst sein, dass da schon ein bisschen Arbeit mit verbunden ist und dass man auch, dass sich der Erfolg nicht von heute auf morgen einstellt, sondern wenn ich es übertrage auf den Sport zum Beispiel, es ist ein Marathon, ja, es ist wirklich kein Sprint, sondern echt ein Marathon und der Erfolg stellt sich, denke ich mal, erst so nach 6, 12 Monaten ein, so die ersten Erfolge. Und wenn man, denke ich mal, ohne Erwartungshaltung rangeht, sondern einfach sein Thema nach draußen tragen möchte, mit der Absicht und dem Ziel, wirklich Mehrwert nach draußen zu liefern, den Hörern, dann wird es über kurz oder lang mit Sicherheit erfolgreich sein, weil die Podcasts, die einfach nur rausgehen, weil jeder jetzt einen hat oder einen Podcast hat und so gemäß diesem FOMO, Fear of Missing Out, haben. Also starte ich schnell ein. Das geht meistens in die Hose, weil es halt wirklich ein Konzept fehlt, weil die Ausdauer fehlt, weil die Themen fehlen und Kreativität letztendlich auch. Und das ist echt mega schade, weil da bleibt dann so viel Potenzial auf der Straße liegen und wird nicht genutzt. Und das beobachte ich ziemlich häufig leider. Also long story short, es ist ein Marathon, kein Sprint. Und man sollte nicht mit höchsten Erwartungen da dran gehen und auch gerade so, was Unternehmenspodcast angeht. Ich war lange Zeit selber im Finance-Bereich tätig und da wird ja meistens so die Rechnung aufgemacht, okay, wir investieren jetzt hier Zeit, wo ist der Return im Falle von, oder in dem Fall in Form von Umsatz? Und wenn man diese Rechnung erstmal ein bisschen außen vor lässt und einfach mal das Experiment eingeht und sich auf diese Reise Podcasting halt einlässt, dann kann da schon ein Business Case draus werden. Aber wenn man halt von vornherein halt irgendwie das als Business Case betrachtet und auch dann entsprechende Call to Action setzt, dann riechen das die Hörer und dann sträuben sich da vielleicht die Nackenhaare auf, so nach dem Motto, die wollen ja nur verkaufen und die wollen ja nur Werbung machen und Umsatz machen und ich bin die Kuh, die gemolken werden soll. Und das kommt dann wenig cool.
Ja, auf jeden Fall. Gutes Thema. Ich sage auch immer, umso größer die Brand, umso weniger Brand darf am Ende im Podcast mit drin sein eigentlich.
Genau.
Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zu meiner letzten und Lieblingsfrage. Und das ist nämlich, wenn jetzt die Podcast-Polizei kommen würde und festlegen würde, dass man nur noch einen Podcast pro Person hören darf. Welcher wäre das bei dir?
Ah, okay. Gott, ey, das ist eine Frage, die haben wir gar nicht vorher abgesprochen.
Dann wäre es ja langweilig.
Ja, also ich hab nicht nur einen Podcast bei mir in der App, leider. Und wenn ich mich auf einen fokussieren könnte, der mir innerhalb der letzten Monate wirklich weitergeholfen hat, der echt super wertvollen Content macht, dann ist es der Online-Business-Podcast von Timo Eckert und Sascha Moampong. Und
sehr cool.
Also die Jungs höre ich schon seit digitalen Nomaden-Podcast-Zeiten. Und die haben gerade auch in diesem Jahr, im Corona-Jahr, haben den ziemlich coolen Podcast aufgesetzt. Wie gesagt, Online-Business-Podcast. Da geht es um das Thema Online-Business starten. Und die geben wirklich coole Tipps und richtig coole Hacks halt raus, wie man wirklich auch in die Umsetzung kommt, weil eine Idee haben ist eine Sache, aber die auch wirklich umzusetzen ist eine andere und auch dran zu bleiben und auch mit Tiefen und Höhen halt umzugehen. Und da ist viel wertvoller Content drin. Also den höre ich eigentlich fast jede Woche, dienstags, donnerstags kommen die raus. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe im Wald, dann höre ich die meistens an.
Sehr cool. Ja, cool. Und als allerletztes natürlich, wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, Marco, und von deiner Arbeit, von deinem Podcast, wo kann man dich am besten erreichen? Wo findet man dich?
Okay. Ich bin auf LinkedIn aktiv unter Marco Sommer. Packst du wahrscheinlich auch in die Shownotes. Dann habe ich eine Website, Sommer-Podcast-Productions, weil ja, im Zuge der Zeit hat sich ein kleines Business draus entwickelt, weil was so als Hobby gestartet ist, ist mittlerweile mein Business. Und das heißt, ich helfe Unternehmern, Unternehmerinnen, Selbstständige, ihren eigenen Podcast zu starten oder auch, wenn sie bereits einen haben, ihn zu optimieren, zu verbessern. Kann man an verschiedenen Stellschrauben drehen. Und ich habe auch zu dem Thema einen Hörkurs entwickelt. Den gibt's auf der Website sommer-podcastproductions.de.
Cool. Packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes. Und dann sage ich ganz lieben Dank, Marco, für das spannende Gespräch und die tiefen Einblicke in die Podcast-Geschichte, die wir heute hatten. Und sag schön, dass du da warst.
Ich danke dir, Paula, für die Chance, dass ich hier bei dir im Podcast sein durfte. Und ja, weiterhin toi, toi, toi. Weil ich habe deinen Podcast auch durch Zufall entdeckt. Ich meine, du bist ja auch noch nicht so lange on air. Erst seit Ende März 2020. Aber machst einen coolen Job. Und du hast auch schon einige Folgen on air. Das heißt, du bist schon längst über diese ersten zwei Barrieren, Folge 5 oder Folge 7 und 13 hinweg. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei deinem Podcast.
Vielen lieben Dank.